Auch wenn Jakob nur ein Gaukler und Tagedieb war, der niemanden kannte außer seinesgleichen, wusste er, wer da drüben sein Werk inspizierte. Jeder kannte den Dombaumeister. Gerhard Morath ging der Ruf voraus, für seinen Plan den Teufel herbeibemüht zu haben. Steinmetz von Profession war er seit seiner denkwürdigen Ernennung zu einem der angesehensten und einflussreichsten Bürger aufgestiegen, vom Domkapitel mit einem Grundstück bedacht, auf dem er sich ein prächtiges Haus aus Stein errichtet hatte, ganz in der Manier der edlen Geschlechter. Er verkehrte mit den Familien der Overstolzen, derer von Mainz und den Kohnes, sämtlich Patrizier. Sein Rat war gefragt, seine Arbeit bewundert und zugleich gefürchtet wie er selber. Zu seinen Lebzeiten schon war Gerhard eine Legende geworden, und es gab nicht wenige, die glaubten, er würde es mit Hilfe des Leibhaftigen noch vor seinem Tode schaffen, das unmögliche Werk zu vollenden, um dann von der höchsten Domspitze geradewegs zur Hölle zu fahren, den hochtrabenden, eitlen Konrad als Gesellen. Noch allerdings schien Jakob der Dom weniger das Resultat dunkler Verträge als vielmehr harter Arbeit zu sein. Gerhard Morath hatte inzwischen die höchste Ebene des Gerüsts erstiegen. Seine massige Silhouette hob sich schwarz gegen das Licht ab, das vom Tag geblieben war. Der Wind zerrte ungestüm an seinem Mantel. Jakob fühlte die ersten Regentropfen herunterklatschen und erzitterte. Sollte Gerhard doch die ganze Nacht da oben bleiben, wenn es ihm gefiel. Es wurde Zeit, sich die Taschen vollzumachen und schleunigst zu verschwinden. Im selben Moment erschien eine zweite Gestalt auf dem Gerüst. Jakob war es, als komme sie geradewegs aus dem Nichts. Der Neuankömmling war weit größer als Gerhard. Er manifestierte sich so dicht bei dem Dombaumeister, dass ihre beiden Schatten einen Moment lang miteinander zu verschmelzen schienen. Dann ertönte ein schriller Schrei, und Jakob sah Gerhard durch die Luft stürzen, vorbei an seinen Gerüsten, Säulen und Kapitellen, seinen Streben und Piszinen, Gewänden und Sockeln. Er ruderte mit den Armen, und eine schreckliche Sekunde lang sah es aus, als winke er Jakob in seinem Apfelbaum zu. Dann gab es ein dumpfes, trockenes Geräusch, als der Körper aufprallte, wie von einer Riesenfaust gepackt, noch einmal hochfuhr und auf dem Rücken liegen blieb. Jakob starrte auf den reglosen Meister. Er konnte den Sturz unmöglich überlebt haben. Hastig begann er, sich zurückzuschieben, aber er kam keinen Meter weit. Es gab ein reißendes Geräusch, als der Ast unter seinem Gewicht nachgab. Wie auf einem Besen reitend, fuhr er auf dem morschen Holz nach unten und landete geräuschvoll in einem Chaos aus Blättern und splitternder Rinde. Strampelnd versuchte er, sich freizumachen aus dem Gewirr und schnappte verzweifelt nach Luft. Gott und alle Heiligen! Er war auf die Dombaustelle gestürzt. Immer noch keuchend kam er auf die Beine. Der Sturz hatte ihm den Hut vom Kopf gerissen. Er stülpte sich das unförmige Ding wieder über und sah sich wild nach allen Seiten um. »Weg«, sagte eine Stimme in seinem Kopf, »weg, solange noch Zeit ist.« Es war die gleiche Stimme, die ihn am Morgen auf dem Markt gewarnt hatte. »Weg hier!« Sein Blick wanderte zu Gerhard. Der verkrümmte Körper lag keine 50 Schritte von ihm entfernt. Hatte er sich getäuscht? Oder war ein Stöhnen von dort herübergedrungen? Er sah genauer hin. »Gerhard ist tot«, sagte die Stimme. Jakob ballte die Fäuste und fühlte, wie ihm der Schweiß ausbrach. Noch war Zeit, sich unauffällig davonzumachen. Dann sah er die Bewegung. Nur ein bisschen hatte Gerhards Arm gezuckt, aber es stand außer Zweifel, dass der Mann noch lebte. Eine Erinnerung wallte in Jakob hoch. Er zwang sie zurück.
»Verschwinde, Fuchs! Hirnloses Rindvieh! Wirst du denn niemals klug?« flüsterte Jakob.
In langen Sätzen hastete er zum Chor hinüber, während ihm der heftiger werdende Regen in die Augen schlug und fiel neben dem Körper auf die Knie. Gerhard starrte mit glasigen Augen zum Himmel. Wasser lief ihm übers Gesicht und durch das schüttere Haar. Seine pelzbesetzte Kappe lag neben ihm. Er sah überhaupt nicht aus wie jemand, der einen Pakt geschlossen hatte. Es war ein sanftes Gesicht mit vornehmen Zügen. Oder besser, war es gewesen. Jetzt stand der Schock des nahen Todes darin.